Aufnehmen, ein Teil der Ich glaube, ich bin on. Warum ist das so, dass wir oft andere Kulturen so schwer verstehen? Und warum ist es auch nicht möglich, dass, wenn wir als Deutsche in ein anderes Land kommen, wir uns völlig und ganz auf diese Kultur einstellen, auf der anderen Seite auch die Flüchtlinge, die zu uns kommen, sich nicht völlig und ganz auf die deutsche Kultur einstellen können? Am Bild eines Eisbergs kann man das ziemlich klar sehen. Was haben wir denn da gerade erlebt? Nicht? Bei einem Eisberg ist das so, man sagt ungefähr ein Siebtel, ein Zehntel bis ein Siebtel ist oberhalb der Wasserfläche zu sehen. Das ist das Sichtbare. Was war denn da gerade? Das Verhalten konntet ihr an unserem kleinen Anspiel sehen, wie der Mann und die Frau da reingekommen sind, der Mann vorweg. Man sah den Essensstil, da schmatzte einer genüsslich. Man sah die Nüsse. Man konnte sehen, dass die irgendwie unzufrieden waren, wenn die Füße nicht auf der Erde standen. Also das sind die Dinge, die wir dann so wahrnehmen konnten, weil das war äußerlich sichtbar. Hier der Eisberg oberhalb der Oberfläche, ein Siebtel bis ein Zehntel. Was man überhaupt nicht sehen konnte, waren die Werte darunter. Der Umgang mit Macht und Unsicherheit. Also zum Beispiel die Frage, was hat der Mann für eine Rolle und was hat die Frau für eine Rolle? Das konnte man in dem Sichtbaren gar nicht sehen. Man konnte sogar sehr schnell daneben liegen. Der Umgang mit Gästen, was bedeutete das, dass die manchmal so zischten und dann die Schuhe voll auf die Erde stellten? Was sind das für Werte? Also die Frage nach dem Warum ist etwas, wie es ist, kam hier zunächst mal gar nicht zum Vorschein. Und schaut mal, wie viel unterhalb der Oberfläche liegt. Das war ja das Problem der Titanic, dass die auf einen Eisberg zufuhr und man sah dann oben, okay, wir kommen dran vorbei und unten schlitzte dann der Eisberg dieses Schiff mal eben auf und dann ging das unter. Ja, das ist... Welche Grundannahmen kommen hier vor? Was für Werte sind verborgen unter der Oberfläche? Wie ist das mit der Stellung der Frau in dieser Albatros-Gesellschaft? Welchen Einfluss hat denn die Religion, das Verständnis des Übernatürlichen auf die Menschen und ihren Alltag? Hier nochmal der Gedanke, Menschen, die aus dem Islam kommen, Muslime, sind sehr geprägt von den Lehren Mohammeds und des Koran. Das hat bis in den Alltag hinein tiefe Auswirkungen. Nicht? Da müssen wir uns erkundigen. Was ist der Begriff von Reinheit? Was ist für diese Menschen rein? Nicht wahr? Der Mann darf nicht der anderen Frau irgendwie nahe kommen durch Berührung da auf der Insel Albatros. Was ist Ehre? Nicht? Die Frau ist die Geehrte, was wir gar nicht so interpretiert hatten. Die Logik, die dahinter steckt, Verständnisfragen und die Wahrheit. Also am Bild des Eisbergs kann man relativ deutlich merken, ich sehe nur einen kleinen Bruchteil von dem, was wirklich die Kultur dieses Menschen ausmacht. Man nennt es das Eisbergmodell, wenn Sie sich das einfach mal merken. Man sieht das Was, man sieht aber nicht das Warum. Warum sind die Dinge, wie sie sind? Wir kommen da ganz schwer an diese Wertvorstellungen heran. Also wir haben hier nochmal so das gleiche Muster. Also was haben wir denn da unter der Oberfläche? Das unsichtbare, unbewusste, sehr emotional verankerte Kulturgemenge im Menschen. Wenn wir uns manchmal fragen als Deutsche, warum machen wir das eigentlich, wie wir das machen? Dann können wir das oft gar nicht so erklären. Man macht das halt so. Nicht? Man hält einfach dem anderen die Tür auf, wenn der kommt aus Höflichkeit. Wir machen das so. Nicht? Wir haben eine Tradition, wo wir in den letzten 50, 70 Jahren nur den Damen helfen. Nicht? Und sie bekommen als Erste die Hand. Das ist bei uns ein Höflichkeitsritual. Also warum wir das so machen? Also wir haben gewisse Symbole und Verhaltensweisen. Das sind unsere Kulturprodukte, die haben sich aus den Jahrzehnten ergeben. Und dahinter stehen bestimmte Normen. Nicht? Also ich gebe einer Frau zuerst die Hand, wenn ich ein Ehepaar treffe. Und der Wert dahinter heißt Ladies first, Frauen zuerst. Ehre den Frauen. Nicht? Und dann kommt so ein Beispiel, ich weiß nicht, wer das erzählt hat, gestern oder wann, nicht? Dann ist eine syrische Familie oder eine muslimische Familie eingeladen bei einer Deutschen. Und die deutsche Frau gibt dann der muslimischen Frau zuerst den Teller und bekommt plötzlich einen Schlag auf die Hand von deren Mann. Was denn da passiert? Die hat die Rangordnung missachtet. Männer zuerst, Rollenbild des Islam. Ja, versteht ihr? Der hat das völlig interpretiert in seinem Wertestil und sagt, die missachtet mich gerade, gibt meiner Frau zuerst den Kuchen. Was fällt der Frau eigentlich ein? Diese Frau, die missachtet mich als Mann, wie kann sie sowas machen? Ja, dann kriegt die einen Klaps auf der Hand. Das muss sich gefallen, ne? Der ist hier in Deutschland, soll kapieren, wir sind hier gleichberechtigt. Das muss der kapieren in den ersten 2 Wochen, oder? Was der in seinem Leben mit 30 Jahren gelernt hat, was die Tradition in diesem Land seit 300 Jahren und was im Islam seit 700 nach Christus, 722, seit 1300 Jahren eingeprägt ist, kriegen wir nicht in 14 Tagen, 14 Wochen, 14 Monaten, 14 Jahren verändert? Versteht ihr, was das heißt? Da müssen wir nochmal klären, was ist denn jetzt Integration? Was ist Integration? Wir werden am Schluss eine Definierung machen. Okay, nochmal hier, was kann so der äußere Ausdruck sein? Die Art und Weise der Kommunikation, laut oder leise, hoch, tief, zisch, zisch und summ, Gewohnheiten und Geschmack, Kleidungsstil, Parfüm, Essen. Nicht? Wir haben einen sehr offenen Kleidungsstil in der westlichen Kultur. Man geht durch Wuppertal, so eine Truppe selbsternannter Muslim-Polizisten, habt ihr davon gehört? Ja, so Salafisten. Und allen Frauen, die hier so im Sommer so ein Träger-Dings haben, kriegen einen Klaps auf ihren Oberarm. Piu, 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 piu. Ja, weil die können mit dem Kleidungsstil nichts anfangen. Sie sagen, was sind das hier für Frauen, die sich so präsentieren? Ja, es ist kulturgeprägt. Das Parfüm, das Essen, das wie wir riechen, wie wir essen, Kunst, Musik, Theater, Literatur, das sind äußere Ausdrucksformen, die oberhalb sichtbar sind. Aber was da drunter steht, das Verhältnis zur Zeit, was ist denn eigentlich pünktlich für einen Afrikaner? Was ist pünktlich für einen Afrikaner, ja? Wie viel Toleranz müssen wir da geben? Wie weit wird unser Gummi gedehnt, wenn wir auf den warten müssen? Ja? Geduldsfaden, wie groß muss der sein, wenn du auf einen Afrikaner wartest? Guck, dass du einen ziemlichen Geduldsfaden mitbringst. Freude, Trauer, Wut, Angst, ne? Das sind alles so emotionale Dinge, die Bedürfnisse, der Respekt, die Anerkennung und so weiter und so weiter. Also ihr merkt, wir kommen hier auf der einen Seite vom sichtbaren Symbolikverhalten auf die Normen und Werte und Grundannahmen. Und ganz ehrlich, wer wird denn in der Lage sein, nach einem Jahr, 2 Jahren, 3 Jahren, diese Werte eines Menschen einer völlig anderen Kultur wirklich zu verstehen? Darum brauchen die Missionare diese lange Zeit. Dass es nicht unwichtig ist, das zu kennen, bevor die anfangen, eine Bibel zu übersetzen, in deren Sprache. Man kann das Ganze auch nochmal an der sogenannten Kulturzwiebel deutlich machen. Ich bringe euch hier mal eine Zwiebel. Der Kern dieser Zwiebel innen sind die Werte. Die sind fest verankert über Tradition. Die wurden mitgegeben von den Eltern. Die sind nicht hinterfragbar. Die Werte sind da. Die können auch nicht verändert werden. Das sind meine Werte. Eine Werteveränderung muss durch eine sehr radikale Lebensveränderung passieren. Das kann passieren, aber in der Regel nur durch eine Krise. Das zweite drumherum sind die sogenannten Rituale, nicht? Wie wir Dinge rituell durchführen, wie wir sie handhaben. Das andere sind die Helden, das heißt Helden hier. Nicht? Wer sind unsere Vorbilder? Nicht? Islam, Mohammed, die Kalifen. Dann aber auch, ja, das ist auch überraschend, im Koran stehen Helden wie Salomo, Noah, Elia, Jakob, Mose, Abraham, klar, Abraham, wie der seinen Sohn auf den Berg bringt und opfert, ja, das ist im Koran. Nun, was denkt ihr, wen meint denn wohl der Koran, oder was denken Muslime, wen der Koran meint als Sohn Abrahams? Ismael steht aber gar nicht im Koran drin. Steht nur, hat seinen Sohn auf den Berg gebracht und klar, das ist das Ismael. Ist doch logisch für einen Muslim. Nicht? Also die Helden, dann feiern die einmal im Jahr im muslimischen Glauben das sogenannte Opferfest. Erinnerung an diesen Tag, wo der Abraham seinen Sohn geopfert hat. Ja, meine Güte, das ist ja eine Stallvorlage für dich als Flüchtlingshelfer. Sagen, hey, sag mal, was feiert ihr denn da eigentlich? Und fang jetzt nicht an zu diskutieren, ob es Isaak oder Ismael war. Vergiss es. Lass ihn. Das Prinzip. Guck mal, was musste passieren? Das ist wie die Bibelgeschichte aus 1. Mose 22, wo der Abraham den Isaak opfern will und der Widder ist da im Gebüsch. Ja? Dann schlachten die ein Schaf an dem Tag. Stallvorlage, Stellvertretung, Opfer. Da muss einer für den anderen sterben, damit er leben kann. Sagen, du weißt du, das ist, wie Gott uns erlöst. Guck mal, in deinem Opferfest kannst du das finden. Ja, also fragst sie mal, wann sie ihr Opferfest feiern, dann holen sie ein Schaf, schlachten das. Das wird also wirklich gefeiert. Da hast du das Thema 1. Mose 22, Abraham und sein Sohn drin, die Helden. Und dann schließlich außen noch die Symbole. Nicht? Das hieß jetzt hier die Füße auf der Erde, das Nüsseessen. Also die Symbolik an dieser Stelle. Kultur als kollektives Phänomen. Nicht? Kultur, sagt Hofstede, ist die Programmierung, die gemeinsame Programmierung des Geistes. Das heißt also, das, was uns allen eingegeben ist, das ist Deutsch, sage ich mal. So sind wir programmiert. Wobei wir schon gemerkt haben, das ist Generationen auch unterschiedlich oder je nachdem, aus welchem Hintergrund ich komme, ist auch nochmal. Aber das ist so eine allgemeine, das ist Deutsch oder westlich. Es gibt auch noch eine Art von Kultur. Guck mal hier, ich bringe euch mal mit so, nicht das kollektive Phänomen. Ich hoffe, ihr seid Freunde von Schwarz-Gelb, ja. Ihr seid ja, glaube ich, hier eher Rot-Weiß, ja. Rot-Weiß, Weiß-Rot. Rot-Rot-Weiß, VfB, ja. Genau. Also, ne, das Fußball lebt durch seine Fans. Also hier, nicht, die gemeinsam hier Fahnen schwenken, kollektiv, gemeinsam jubeln, gemeinsam dann das Tor besingen oder den Sieg besingen. Das sind so Rituale, die hier stattfinden, Symbole. Ja, da haben wir Kultur als kollektives, gemeinschaftliches Phänomen. Und wir passen da rein in Dortmund, Signal Iduna Park, glaube ich, 50.000. 80. Und hier, individuelles Kulturprodukt, nicht? Das ist jetzt einer aus dieser Riege da, ja? Schaut mal hier, ne? Er ist klar positioniert, ne? Der hat hier sein Motorrad mit BVB und, ne? Kollektives, hier alle gemeinsam, nicht? Und auch als individuelles Phänomen. Kultur ist wir gemeinsam, aber ich auch als Teil dieser Kultur. Ich gehöre dazu, ich übernehme hier diese Werte und nehme mich hier an dieser Stelle. Und jetzt haben wir Kulturen in völlig verschiedenen Bereichen. Nicht? Hier hatten wir jetzt die Vereinskultur, Sportverein. Ja, da haben wir Werte, Rituale, Helden. Nicht? Die Fußballer, die Symbole sind die Fahnen. Rituale sind die Siegesgesänge. Die Werte ist, was ist ein Wert eines Vereins? Wert. Wir. Helf mal, Fußballverein. Was sind Werte eines Fußballvereins? We are the champions. Ja, das ist ein Wunsch. Ja, wir stehen zu unserem Verein, ob oben oder unten. Ja, wir gehen unter, wir steigen ab oder wir steigen auf, wir bleiben treu. Das ist ein Wert. Ah, jawohl, wir kämpfen füreinander im Team. 11 Freunde müsst ihr sein, ja, Kulturen, Werte. Dann in der Arbeit haben wir auch wieder gewisse, ja, Werte, Rituale, Helden, Symbole. Nicht? Auch an der Arbeit ist das so, in unserem Umfeld. In unserer Familie, ne, auch unsere Familie hat Werte, Rituale, Helden, Symbole. Und man sollte nicht glauben, weil wir alle in eine christliche Gemeinde gehen, dass das überall gleich wäre. Es war spannend, mal rauszufinden, was sind unsere Familienwerte, auch als christliche Familie. Nicht? Die eine Familie, die ist sehr stark, sagen wir mal, wahrheitsgeprägt, weil die Persönlichkeiten sehr stark eben Richtung Wahrheit tendieren. Bei uns ist Ehrlichkeit das Allerhöchste. Die anderen sagen, ja, Ehrlichkeit ist gut, aber bitte Höflichkeit und Annahme und Respekt. Ja, und dann hast du unterschiedliche Prioritäten von Werten, ne, wie das geht. Also, und auch unsere Glaubenskultur. Ja, unsere christliche Gemeinde mit ihren Werten, Ritualen, ach, das kann doch gar nicht anders sein. Wir haben doch alle eine Bibel. Also alle Gemeinden müssen doch von ihren Werten her alle gleich sein, oder? Und die Helden sind auch alle gleich, oder? Klar, die biblischen Helden schon. Aber jetzt gehen wir in die Geschichte einer Gemeindebewegung und guck mal, nicht? Die einen, die halten es mit Luther, die anderen halten es mit Calvin, die anderen halten es dann eher mit vielleicht Wesley, methodistisch. Die anderen halten es mit dem, ja, also die Helden sind auch unterschiedlich. Und die Helden verstehen sich auch nicht immer. Da haben wir plötzlich dann auch Gemeindeunterschiede, ne? Konflikte. Und dann fangen wir an, uns gegenseitig zu bekämpfen, ne? Und übrigens, das ist im Islam auch so. Also man sagt das in der Christenheit, ich weiß gar nicht, aber wenn wir die ganze Christenheit nehmen, katholisch, evangelisch, lutherisch, protestantisch, orthodox, koptisch, freikirchlich, schätze mal, 200 bis 300 verschiedene Glaubensausprägungen im christlichen Glauben. Nicht alleine, guckt euch Reutlingen oder Fullingen an, wie viele unterschiedliche Gemeinden es gibt. Im Islam ist das auch so. Es gibt nicht den Islam. Guck, was gerade in Syrien passiert. Da kämpfen die Sunniten oder gar Wahhabiten, ne, Saudi-Arabiens in Form von IS, die unterstützen den eigentlich geheim, gegen die Schiiten. Und die Schiiten, die sind dann wieder gegen die Aleviten. Viele Kurden sind Aleviten oder Türken. Die halten es nicht mit Mohammed, deren Held ist Ali, ne, Neffe oder weiß ich was von Mohammed. Aleviten. Völlig, die gehen in keine Moschee, die Aleviten. Die lesen den Koran auch auf Deutsch in Deutschland, wobei die Schiiten und Sunniten sagen, der geht nur auf Arabisch zu lesen. Ja, die lesen dann auch in Deutsch. Ja, also die glauben nicht an Mohammed. Ich will nur mal sagen, bitte macht euch frei von dem Gedanken, es gäbe den Islam. Ihr merkt das doch gerade, wie die sich gegenseitig bekämpfen. Und wir haben, man sagt, 180 verschiedene Glaubensausrichtungen im Islam. So unterschiedlich. Okay? Also, wir sprechen hier über kulturelle Identitätsbildung. Menschen sind Schöpfer von Kultur. Nicht? Hier haben wir den Schöpfer von Kultur, der hat sich so. Ne? Und Geschöpfe, der hängt ja von seinem Kollektiv ab, die alle gelb, schwarz, schwarz-gelb sind. Ja? Und so ist es auch in unseren verschiedenen Bereichen unseres Lebens, die wir haben. Wir schaffen immer wieder auch Kultur. Die nächste Generation Familie wird wieder die Kultur etwas verändern, die schafft. Aber letztendlich wundert man sich dann darüber, dass man seine Kinder doch erzieht, wie man eigentlich nie wollte, weil die Eltern es ja so gemacht hatten. Man wollte immer anders sein. Und plötzlich stellt man fest, was ja doch so. In Teilen. Ja? Schöpfer und Geschöpfe von Kultur. Wir sind immer Teil der Kultur. Darum so ein bisschen nochmal eine Definition für den, der sowas mag. Georg Auernheimer, so ein Kulturforscher, sagt, Kultur hilft uns, mit Gruppen zu identifizieren. Wir merken auf einmal, wir gehören dazu. Wir sind Deutsche, wir sind Christen und dient bei der Orientierung im sozialen Umfeld. Also Kultur hilft uns, dass wir überhaupt überleben können, weil wir wissen, wir gehören zu dieser Gruppe oder wir gehören dazu. Das sind auch meine Normen. Und so haben wir uns gemeinsam geeinigt, dass das so sein soll. Kultur prägt unser Denken, unser Fühlen und unser Handeln. Gerd Hofstede ist so ein Kulturphilosoph, der sagt, Kultur ist nicht erlernt, ist erlernt. Kultur wird erlernt, nicht angeboren. Zum Beispiel interessant bei Missionarskindern. Ich habe eine Frau kennengelernt, die als Deutsche mit ihren Eltern in Brasilien, aber nicht in Brasilien, sagen wir mal allgemeiner gesagt, sondern in Brasilien unter einem Indianerstamm. Sie sagt, dieser Indianerstamm ist auch kulturell nochmal ganz anders als die brasilianische Kultur. Und die ist wieder anders als die deutsche Kultur. Sie sagt, ich bin eigentlich ein Kind von drei Kulturen. Ja, ist erlernt, nicht angeboren. Von ihrer deutschen Geburt her würde sie nicht sich indianisch kulturell verhalten. Sie hat es gelernt. Da haben wir die Frage gestellt, ja, und was bist du jetzt eigentlich? Ne, weiß ich, 18 Jahre in Brasilien gelebt und dann, sie sagt, ich bin ein multikultureller Mensch. Das kann zum einen zu einer Identitätskrise führen, weil man nicht weiß, wer man ist. Es kann auf der anderen Seite aber auch eine Riesenchance sein, Und sie sagt, ich verhalte mich dann in der jeweiligen Kultur entsprechend. In Deutschland bin ich Deutsche, im Gesamtbrasilien bin ich Brasilianerin und bei den Indianern bin ich Indianerin. Ich kann mich in allen Kulturen bewegen, es ist für mich, ja, das ist meine Identität. Ich kann nicht sagen, ich bin Deutsche oder Brasilianerin oder Indianerin, ich bin alles. Ist erlernt. Jeder Mensch besitzt eine kulturelle Identität oder gar mehrere, weil er sich in diesen verschiedenen Kulturen bewegen kann. Nicht? Also, sag mal, wer eine Geschichte hat als Einwanderer, jetzt an unsere Russlanddeutschen vielleicht oder rumänendeutschen Geschwister, ihr könnt in beiden Kulturen klarkommen. Das ist okay für euch. Ja? Ihr habt das gelernt. Von daher glaube ich auch gerade, dass die schon eine Art von Kulturgrenzüberschreitung erlebt haben, besonders begabt sind, kompetent sind, diese Menschen jetzt zu verstehen. Ja, also wer das hat, bringt schon mal eine gute Kompetenz mit. Nicht kulturell geprägte Systeme ergeben Konflikte, sondern nicht kulturell geprägte Systeme ergeben Konflikte, sondern die Menschen, die durch die Systeme geprägt sind. Jetzt haben wir es nochmal hier. Jetzt kommt ein deutscher Flüchtlingshelfer mit einem muslimischen Flüchtling zusammen. Batsch, was passiert? Oberirdisch, ober der Oberfläche, ist alles noch okay, aber was passiert hier? Das hängt, das knallt zusammen. Ja? Knallt zusammen. Ja, deutsche Flüchtlingshelfer da letzten Mittwoch, ich weiß gar nicht, ob ich es schon erzählt habe, sagt, als die syrische Frau kam, habe ich ihr die Hand gegeben, danach dem Mann, weil erst wird die Frau begrüßt, dann der Mann. Und jetzt treffe ich die Frau nicht mehr. Der Mann versteckt sie. Warum? Da ist was kollidiert hier. Ne? Deutsche Kultur, Hand geben. Hier die Kultur der Reinheit, die sagt, wer weiß, was dieser Mann angefasst hat. Wenn ich ihn anfasse, darf ich nachher nicht mehr beten, ohne mich vorher zu waschen. Hat er seinen Hund gestreichelt? Ist das für mich ein unreines Tier? Muss ich mich waschen? Laut Koran und Hadithen. Ja? Da knallt was zusammen. Also, und dass er mich nicht als Ersten respektiert, sondern meine Frau, geht überhaupt nicht, widerspricht völlig meinem Verständnis von Achtung und Respekt, knallt was zusammen. Und dass der meine Frau so anschaut, so direkt, so ins Auge schaut, ja, das geht gar nicht. Also, wir hatten einen Besuch von einem Mann, der bei uns ein Kinderbett besorgt hat für seine Familie, Muslim, meine Frau im Eingang und ich, der hat meine Frau während der ganzen Zeit nicht eines Blickes gewürdigt. Meine Frau sagt, das ist komisch. Ich sage, du, das ist keine Respektlosigkeit, das ist Selbstschutz. Er weiß, er will nicht in Versuchung kommen, eine andere Frau anzuschauen. Dann muss er nämlich wieder beten oder sich waschen oder ja, hat eine Schuld auf sich geladen. Also hier kollidieren Kulturen unterirdisch. Und wir können dann oft nur an den Reaktionen sehen, ne? Die Frau ist jetzt nicht mehr da, er sieht die Frau nicht mehr. Was ist denn da los? Verschiedene Gründe haben, wissen wir jetzt auch nicht. Ja? Soll wieder fragen. Also hier, was ist los? Also die Offenheit muss dann hier gegeben sein. Was sehen wir? Die Kulturprodukte, Kleidung, Kopftuch, sitzen mit beiden Füßen auf der Erde. Ne? Aber was sehen wir nicht? Die Werte, die Normen, die Moralvorstellung, die Weltanschauung, die Religion, die Spiritualität können wir nicht erkennen. Ich glaube, das können wir überspringen, das ist okay. Hier nochmal eine schöne Definition. Kultur besteht aus den ungeschriebenen Regeln. Ungeschriebene Regeln des sozialen Spiels. Sie beeinflusst und regelt das Miteinander in Gruppen und zwischen Individuen. Hier der Satz, Kultur ist die kollektive, die gemeinsame Programmierung des Geistes. Ein Zitat von... So, jetzt werden wir Flüchtlingshelfer. Nicht? Jetzt möchtest du gern Flüchtlingshelfer sein. Bisher hast du in deiner deutschen Gemeinde... deutschen Familie, deutscher Nachbarschaft. Klar, ab und zu war mal dann auch jemand Ausländisches in die Nachbarschaft gezogen. Warst du gut aufgehoben in deiner Komfortzone, grüner Bereich. Jetzt kommst du, wenn du plötzlich mit anderen Kulturen zusammenkommst, in diese nächste Ebene, Lernzone. Ihr steckt, glaube ich, dann alle in so einer Lernzone, weil ich will Kontakte machen, ich will auch lernen, möchte neue Beziehungen eingehen, Wenn es in der gelben Zone ist, dann kann ich damit noch leben. Das ist eine Unsicherheits- und Lernzone. Da werde ich Fragen stellen. Wie ist das bei Ihnen in der Kultur? Darf ich mal fragen, warum ist das so, dass die Männer da alle in einem Raum sitzen und was bedeutet es, dass die Frauen dann erst nachher zum Essen kommen, nachdem alle Männer gegessen haben? Was bedeutet das? Ich frage, ich lerne, ich verstehe. Wenn es zu schwierig wird oder wenn es zu weit geht, dann komme ich auch in die rote Zone, das ist die Panikzone. Da kann ich aber nicht mehr ruhig sein und lernen, da kriege ich nur noch Angst. Da ist eine Grenze. Ja? Und von daher leben wir im Moment in Deutschland, nicht? Viele wollen ihre Komfortzone behalten, sagen, lasst mich völlig in Ruhe, entweder werden die alle grün, die Flüchtlinge, dann dürfen die kommen, die müssen aber grün werden. Ne? Weil ich will auf keinen Fall gelb oder rot werden. Gelb auch nicht. Also ich möchte hier meine Lernzone nicht erweitern. Wenn dem so ist, wird Integration nicht gelingen. Aber auch die Muslime, die kommen, müssen aus ihrer Komfortzone raus und müssen genauso in die Lernzone und Unsicherheitszone. Nur wenn du in einer Krise bist, kommst du in ein anderes Land. Was macht der Mensch automatisch? Er zieht sich in seine Komfortzone zurück. Er baut seine Schutzwelle auf. Ja, von daher ist die Gefahr einer Subkultur, wir bleiben lieber unter uns, dann wissen wir, was wir haben, sehr groß. Also wenn wir wieder mal so einen Tag haben wie heute, dann wünsche ich mir, dass wenigstens 30% ausländische Leute hier sitzen. Afrikaner, Syrer, Eritreer. Denn die brauchen auch das Kulturverständnis. Nicht nur wir, die auch. Okay? Das ist dann sehr spannend, wenn die dann aus ihrer Kultur erzählen. Und wenn sie dann halt berichten, wie das bei ihnen zugeht, und dann können die auf einmal Aspekte zeigen, die für uns völlig neu sind. Also von daher versucht sehr bald einfach auch so Ebenen zu bauen, wo man miteinander aus der Komfortzone in eine Lernzone kommt und manches hinterfragt, was dann da ist. Ja, okay, bis dahin nochmal eine Frage. Also was ich feststelle ist, die sind, wenn die mal 4 Jahre in Italien waren, dann sind die super dankbar, dass die jetzt hier in Deutschland sein dürfen. Also das ist so eine Erfahrung Nummer eins, die ich mache, wo sie sagen, also es ist doch hier wesentlich anders als da in diesen riesigen, die sind zum Teil einfach nur durch Italien, sagt man so, gestreunert, ohne großen Dach über dem Kopf zu haben. Die mussten sich quasi selber versorgen. Der afrikanische Freund, der Christus, sagte, ich habe gebettelt in Italien. Ich wurde auch nicht versorgt. Also es ist hier alles mal wesentlich besser, als sie es da erlebt haben, weil Italien war auch überfordert. Man kann denen gar keinen Vorwurf machen. Die konnten das nicht schaffen. Wie viele da jeden Tag reinkamen. Ja, das ging gar nicht. Du hast solche und solche, Ewald. Das sind manche Menschen, die wollen wirklich hier lernen, die haben echt ein starkes Anliegen, sich hier auch zu verändern. Nicht? Einer sagte, nachdem er dreimal im Gottesdienst war, Pastor, wie kann ich Deutscher werden? Oh, sag ich, starke Geschichte. Also ich würde eine Antwort geben, Zeit. Das braucht Zeit. Denn Integrationskurs, Deutsch lernen, ankommen, sich selber versorgen, also zeigen, dass ich eine Arbeit habe und selber meinen Lebensunterhalt verdienen kann. Und dann muss ich gucken, wie bin ich sozial vernetzt, auch deutsch. Ja klar. Ja. Gut, das wird dir nach 3 Monaten vielleicht noch nicht so stark auffallen. Du siehst, alle sind deutsch irgendwie, ja. Aber je länger du da bist in so einer Region, merkst du, die Norddeutschen ticken anders als die Süddeutschen. Du kommst nach Bayern, ticken die auch wieder anders. Menschen sind auch anders. Ja, Annemarie. Ja. Du hast schon einen Satz sehr richtig gesagt, die kommen als Familien. Und in der Regel hat Vater und Mutter immer ein Interesse, dass das Kind etwas Neues lernt in dieser Kultur. Wenn du also ein gutes Lernangebot machst, wo du sagst zum Beispiel, ich bin bereit, mit deinem Kind nochmal speziell Deutsch zu lernen, wirst du in der Regel ein offenes Ohr bei den Eltern finden. Also man muss, glaube ich, dann schon gucken, was sind denn jetzt ihre Bedürfnisse und Wünsche auch für ihre Kinder? Und sie wünschen sich, dass ihre Kinder gut vorankommen. Das kann ein Weg sein, aber das kannst du nur in Absprache mit Vater und Mutter machen. Es ist immer das Kollektiv, es ist die Familie, die hier gemeinsam auftritt. Darum muss man sich nicht wundern, wenn man Kinder einlädt zur Kinderstunde, kommen Papa und Mama mit. Die sitzen dann da hin und gucken sich das Ganze an und dann, ja, also die kommen, wenn sie auftritt, in der Regel als Familie, als Kollektiv. Ja, ja, wenn du freundlich zu den Kindern bist, aber behaltet immer im Auge, die Vater und Mutter stehen immer als Ansprechpartner da im Vordergrund. Ja, es ist anders als bei uns. Bei uns kann man schon mal sagen, gut, wir laden mal ein Kind ein, Freundin lädt ein Kind ein aus der Nachbarschaft, dann suchen wir auch den Kontakt irgendwann zu den Eltern, aber hier noch schneller suchen, ja, zu gucken, dass. Und nochmal ein Hinweis, es hat auch mit dem Rollenbild zu tun, gerade bei Muslimen, Männer redet besonders mit Männern. Frauen, ihr habt die Riesenchance, mit Frauen zu sprechen. Vielleicht schaffen wir es heute Nachmittag noch mal ein bisschen über diese Situation der Frauen in der muslimischen Kultur zu sprechen. Da habt ihr dann plötzlich eine Chance, ihnen auch von der Freiheit des christlichen Glaubens zu erzählen, die sie in ihrer Kultur nicht haben. Ja, das ist einfach. Okay, ich gehe mal so ein bisschen mit euch durch so ein paar Kulturverständnisse. Also, wenn wir uns das anschauen, dass Menschen verschiedener Kulturen miteinander leben, dann haben wir einmal das Leben in der orientalischen Kultur, aus der Syrer, Afghanen und so weiter kommen, ist das Leben ganz stark Beziehung. In unserer westlichen Kultur ist das Leben Leistung. So ein Gegensatz. Ich werde es gleich noch erklären. In der Kommunikation ist das Leben in der orientalischen Kultur indirekt, durch die Blume. Man wird dir nicht direkt sagen, dass man dich nicht mehr mag, sondern man bleibt einfach weg. Du musst also die Zeichen interpretieren. Ja, da wird keine direkte Kommunikation erfolgen. Ich komme nicht mehr, weil. Das wird nicht funktionieren. Identität ist immer, ich gehöre zu einer Gruppe in der orientalischen Kultur. In der westlichen Kultur haben wir, ich bin, wer ich bin. In der Kollektivkultur heißt das immer, ich bin, wer wir sind. Wir. Ja, das ist ein Riesenunterschied. Die Zeit ist in der orientalischen Kultur spontan. Nicht? Werden wir noch ein paar Beispiele hören. Strukturiert mehr bei uns. Wir haben einen Terminplan, wir haben die Uhr. Nicht? Die Afrikaner sagen uns, Günther, ihr habt die Uhr, wir haben Zeit. Autoritätsdistanz erkläre ich gleich auch nochmal. Ja, man sagt so, die beziehungsorientierten Kulturen, die kann man auch Heißklimazonen nennen, ist eher die südliche Halbkugel. Nehmen wir mal Südamerika, Südeuropa. Ne, warum machen viele Deutsche gerne Urlaub in Griechenland, Italien, Portugal, Spanien? Siesta, das Leben geht gemütlicher. Man ist dann bei denen zu Hause plötzlich zu Gast. Man wundert sich, dass man da im Wohnzimmer und im Haus sitzt. Gastfreundschaft, Heißklimazone, Beziehung. Ja, ist hier der Weg. Alaska, Nepal auch, ja, das sind so Eskimos und hier Nepalesen, Afrika, Asien, ja, ganz stark. Kommunikation dient zu einem Zweck, nämlich, dass der andere sich wohlfühlt. Was werde ich deshalb alles sagen? Alles Wohltuende, alles Schöne, alles Gute. Was werde ich eher vernachlässigen? Alles Ärgerliche, alles Ehrliche, alles Wahre. Könnt ihr verletzen, ja? In Grundzügen emotional, okay, wunderbar, dass du da bist, ja. Also, klasse, schön, dich zu sehen, wow, Umarmung, ja. Gut, aber, gut, das ist Kultur. Zwischenmenschlich ist es wichtiger als die Effizienz, also, dass wir beide gut miteinander auskommen, ist höchste Priorität. Ob wir dann eine Aufgabe zusammen schaffen, ist nicht so wichtig. Ne? Also wichtig ist, wir sind zusammen. Bei uns anders, Kaltklimazone nennen wir das hier, mehr nördliche Halbkugel, leistungsorientiert. Ne? Wir wissen, wer wir sind, weil wir was leisten. Hier ist, wir wissen, wer wir sind, weil wir viele kennen. Ne? Wir kennen viele Beziehungsorientiert, wir kennen ganz viele Menschen. Hier, wir leisten was. Nordamerika, Kanada, Nordeuropa, Neuseeland. Kommunikation ist bei uns eher Austausch von Informationen. Die Frage, wie geht's dir, ist in der Regel gar nicht so ernst gemeint, weil das wäre eine Beziehungsfrage. Ich habe einen Bruder in der Gemeinde, der dann schon mal antwortet, wenn du echt interessiert bist, wie es mir geht, dann hätte ich jetzt 15 Minuten Zeit, dir das zu erklären. Ah, oh nee, also so viel Zeit habe ich aber nicht. Okay, ne? Also wenn du echt hast du 15 Minuten Zeit? Ich erkläre es dir. Frag lieber nicht. Sag lieber, ich würde jetzt gerne ja fragen, wie es dir geht, aber ich habe nicht die Zeit. In Grundzügen rational gesteuert, das geht also eher über den Kopf. Ja, also Fakten, Daten. Effizienz, Zeitoptimierung ist wichtiger als das Zwischenmenschliche. Hauptsache, wir erreichen unsere Ziele. Ich habe einen afrikanischen Mitarbeiter, schon viele Jahre, der rief mich dann irgendwann an und ruft mich heute noch an und sagt, Günther, hello, wie geht's dir? Ich sage, danke, wie geht's deiner Frau? Ich sage, gut, wie geht's deinem Sohn, deinen Enkeln, deine Schwiegermutter? Alle, die er so kennt, klopft er ab, wie geht es? Das heißt, wir haben erstmal 2,5 Minuten über mich und ich retour, sage, wie geht's dir, deiner Frau, deinen 4 Kindern? Hast du was aus Afrika gehört? Also die ersten 3 bis 4 Minuten Beziehung. Dann sagt er, ich hätte so 3 Punkte, die ich gerne mit dir als meinem Missionsleiter besprechen möchte. Ich bin auch sein Chef. Hast du gerade im Moment Zeit? Ich sage ja. 15 Minuten hätte ich jetzt für dich, dann habe ich eine Besprechung. Na, sagt er, weißt, ich würde dann lieber mit dir morgen nochmal einen Termin machen, dass wir wirklich Zeit haben. Ich sage, ist okay. So morgen Nachmittag um 2 habe ich eine Stunde. Das ist gut. Okay, dann bis morgen. Ja. Was ist ihm wichtig? Heißklimakultur. Was ist ihm wichtig? Beziehung ist wichtig. Ist unsere Beziehung klar? Günther, wie geht's dir? Er fragt, ich frage ihn auch. Das heißt, wir sind klar. Kommunikation. Wie soll unsere Kommunikation auch Chef-Angestellter, wie soll die laufen? Nicht vielleicht Wohlfühl, aber was will er von mir wissen? Bin ich gerade im Stress? Und werde ich gleich Überlegungen anstellen, die der Sache nicht gerecht werden, die er mir vortragen möchte? Und am Ende eine dumme Entscheidung treffen als Leiter, die ihm gar nicht so gefallen würde, weil ich gestresst bin. Er will wissen, bin ich entspannt? Ja, hier, nicht Wohlfühl, aber Entspannung. Habe ich genügend Zeit, ihm zuzuhören? Wisst ihr was, wenn ich heute die deutsche Mitarbeiter anrufe, ich sage, hello, wie geht's dir? Wie geht's deiner Frau? Wie geht's deinen Kindern? Ich reduziere das ungefähr auf die Hälfte. Aber ich mache das auch so. Ich muss sagen, ich finde das gut. Du hör mal, ne? Ich rufe als Chef an, muss was mit dir besprechen, hol mal deinen Kalender raus. Nicht? Nee, sag mal, ist es jetzt passend, dass wir eben mal so eine Viertelstunde miteinander sprechen? Ich hätte so 2 Themen. Na, da brauche ich beim Deutschen nur 15 Minuten, dann bin ich durch. Bei meinen afrikanischen Freunden brauche ich dann auch 30 bis 60 Minuten, um 2 Themen zu besprechen. Ich muss einfach wissen, ich brauche mehr Zeit. Und das ist bei Menschen anderer Kulturen so. Guck mal ein paar Bildchen an. Es steht hier China, aber nehmt mal Syrien. Ja? Statt China lest ihr jetzt immer Syrien. Könnt ihr das schaffen noch so vor der Pizza? 20 Minuten, ja? Guck mal hier. Lebensstile. Da haben wir die Gruppenorientierung in versus Individualismus gegen Kollektivismus. Also hier in BRD, also westlich kann man sagen, westlich und orientalisch ist einer. Nicht? Im Kind wird schon gesagt, wie war denn dein Zeugnis? Oh, das hast du. Du aber gut gemacht. Oder da musst du dich aber noch ein bisschen anstrengen. Du willst doch mal was Gescheites lernen, damit du auch studieren kannst, damit es dir auch dann leichter fällt, wenn du die Ausbildung machst. Damit, versteht ihr? Du, dich, dein, dir. Wir sind individuell eingestellt. Es geht um die Geschichte dieses Kindes, damit das, ja. In der syrischen oder orientalischen, auch chinesischen Kultur ist das wir. Wir haben etwas davon, dass du Teil unseres Kollektivs bist. Als wir da in Leipzig gearbeitet haben, und ich glaube, das ist auch heute bei vielen Flüchtlingen, die aus Nichtkriegsgebieten kommen, sind wir auf folgende Geschichte gestoßen. Da hat dieser junge Mann, der jetzt in Deutschland als Flüchtling, Asylsuchender lebt, vor einiger Zeit in Afrika, in seinem Stamm oder in seiner Stadt, eine Verwandtschaftsversammlung erlebt. Da waren dann Familie, Papa, Mama, Brüder, Onkel, Tante, auch einige Neffen, Nichten, Cousins, Cousinen, 30 Leute zusammen zu einem Verwandtschaftstreffen. Da wurde Rat gehalten. Wir müssen für die Zukunft sorgen. Wie können wir dafür sorgen, dass wir als Familie, Großfamilie in Zukunft gut versorgt sind? Wir sollten überlegen, dass wir einen aus unserer Mitte nach Europa schicken. Der könnte ja ein berühmter Fußballer werden, könnte Geld verdienen. Wir haben doch so ein paar, so, die aus solchen Ländern kommen, nicht? Gerade Afrikaner können gut Fußball spielen. Also geht die Reihe dann so durch. Wir glauben, dass du wahrscheinlich der Richtige wärst, das zu tun. Na, vor 30 Leuten. Welche Chance hast du jetzt hier in einer Kollektivgesellschaft zu sagen, nee, Papa, ich wollte doch eigentlich Arzt werden, und zwar in unserem Land. Wie kommst du jetzt auf diese Idee? Die Chance hast du nicht. Opa, Oma, alle sitzen hier und sagen, nach langen Beratungen, der Michael ist es. Der geht jetzt nach Europa. Wir sammeln in den nächsten Wochen $1,000, damit er da entweder die Schiffspassage oder irgendwas anderes bekommt. Und dann geht er für uns alle nach Europa. Das Kollektiv schließt, einer geht. Dann macht er seinen Weg nach Europa. Die hatten wohl gehört, dass man das Geld da relativ leicht verdienen könnte und dass man auch ganz schnell irgendwie eine Arbeit kriegt. Und dann schickt man jeden Monat so $250 bis $300 wieder zurück. Das Geld ist also schnell wieder zusammengekommen. Dann kommt dieser junge Mann in Deutschland an und stellt fest, Asylverfahren laufen hier aber völlig anders und Geld habe ich keins. Und der kriegt so einen Druck da, nicht? Der hat ein Paket auf dem Rücken, das heißt Kollektiv, 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 wir, die ganze Last liegt auf ihm drauf. Dann kommt er hier an und dann hört er irgendwas von Duldung, weil das Asylverfahren abgelehnt worden ist. Und dann kommt ein Moment, wo er darüber nachdenkt, es könnte sein, dass die mich am Ende packen, Flugzeug nach Hause. Das wäre das Schlimmste, was ihm passieren könnte, weil er damit nämlich die Erwartungen seiner ganzen Verwandtschaft nicht erfüllt. Also wenn die hier sind, viele von denen, und Arbeit suchen und etwas verdienen wollen, geht es gar nicht darum, dass sie als eigene Persönlichkeiten jetzt hier ein schönes Leben haben wollen. Es geht darum, dass sie verdienen, arbeiten, Geld verdienen und zurückschicken ins Kollektiv. Das ist die Ehrkultur. Machen wir nachher nach dem Essen nochmal. Ja? Muss man einfach hier klar deutlich sehen, das sind diese Kollektivzusammenhänge. Wenn er dann merkt, ich krieg das nicht geregelt. Und wir haben Christen kennengelernt aus verschiedenen afrikanischen Ländern, wo wir dachten, naja, deren moralischen Standards sind doch eigentlich wahrscheinlich okay. Dann haben wir plötzlich entdeckt, weil sie kein Geld hatten, haben die angefangen, Drogen zu verkaufen. Haben halt mit Drogen gehandelt. Plötzlich im Gottesdienst ging das Handy. Sind die Namen Gottes nicht schnell raus, trafen draußen irgendwelche Leute, haben irgendwelche Meetings, auch die Christen. Oder sie hatten dann plötzlich eine deutsche Frau, mit der sie ein Kind zur Welt brachten. Aus diesem Druck heraus, das Kollektiv steht dahinter, weil das Schlimmste, was passieren könnte, sie kommen zurück, und dann gucken erst alle ihn an, oh, du hast es nicht geschafft, das heißt, er ist fertig. Wen guckt man danach an? Die Eltern. Was habt ihr denn für einen Sohn? Das heißt, du nimmst denen das Gesicht, du nimmst denen die Ehre. Es geht um Ehre. Schande. Was für eine Schande. Ja, hier kommen wir auf eine ganz andere Dimension. Da kann er auch nicht erklären, das war ganz anders in Europa, als ihr gedacht habt. Und es war, ne, er kann das nicht rational definieren. Da ist die Erwartung, die Ehre. Ja, einfach nochmal zu zeigen, was passiert da eigentlich? Selbstverwirklichung, nicht? Individual, nicht? Du musst was werden, du musst dich anstrengen, du musst studieren, du, deine Gabe, du bist wichtig, du musst dich entfalten. Selbstentfaltung, hier ist Der Einzelne ist sehr klein, er ist immer Teil des Ganzen und als Einzelner definiert er sich auch darüber. Die Beziehungen, schaut mal hier, Beziehungen in Deutschland, westlicher Kontext, ja, also ich weiß ziemlich genau, wer meine 3 Freunde sind und ich weiß auch genau, wer meine 4 Freunde nicht sind. Also nicht, wenn ich euch jetzt fragen würde, wer sind deine Freunde, würdest du mir die Namen sagen. Hier im Kollektiv, ne? Wir haben Freunde, wir kennen viele, da ist auch der Begriff Freundschaft vielleicht nochmal ganz anders gefüllt. Nicht? Wunderst dich auch schnell darüber, dass jemand nach 2 Wochen zu dir sagt, du bist mein Freund, ja? Die Definition heißt, du bist ein guter Bekannter, der wiederum andere Bekannte kennt und der mir auf irgendeine Weise sicher helfen kann. Aber ich dir auch, ja, weil ich auch wiederum viele kenne. Also weil wir viele kennen und in vielen Beziehungen sind, ist das eigentlich eine ziemlich gute Geschichte. Ja, Beziehungen, Kontakte, vielfältig. Wo ich das auch festgestellt habe, darf ich mal so sagen, in den russlanddeutschen Gemeinden, wo ich viel mich bewege, ist das auch so. Ich komme dann nach Schwäbisch Gmünd, treffe ein paar Leute, die sagen mir, hast du denn meine Cousine in Bielefeld schon kennengelernt? Ja, du, die kenne ich. Die heißt ja auch so wie du. Ja, und ne? Also es gibt auch im deutschen Kontext Kollektivkulturen. Da war ich ganz überrascht. Gruppenorientiertheit heißt hier, ich gehöre dazu, also bin ich. Die Identität ist gebunden an die Gruppe. Das persönliche Verhalten fällt dann auch auf die Gruppe zurück. Eine junge Frau lief durch Amsterdam, Holland, und hinter ihr ein paar arabisch sprechende Jugendliche haben sie so mit spöttischen Worten auf Arabisch verfolgt. Sie verstand das, sie konnte Arabisch, dreht sich rum und spricht sie auf Arabisch an und sagt, sag mir mal den Namen deines Vaters und deiner Mutter. Da sind die rot angelaufen, wären fast im Boden versunken. Die verstand ihre Sprache, weil, das wäre das Schlimme, ihr Verhalten, das sie der Frau gegenüber hatten, fiel auf ihre Gruppe zurück. Das durfte auf keinen Fall passieren. Sie haben sie angebettelt, sie möge doch bitte nicht zu den Eltern gehen. Sie hätten doch nicht gewusst, dass sie ihre Sprache spräche. Ja, aber das wäre das Allerschlimmste, dass man, kennen wir ja im Deutschen auch ein bisschen, ne? Wenn deine Nachbarn irgendwann sagen, ich sag's deinem Vater, ne, dann warst du auch schon mal bisschen erschrocken, aber hier noch viel stärker, das fällt auf die Gruppe zurück. Individual heißt, ich bin eine eigene Persönlichkeit, ich bin für mich verantwortlich, ich kann auch meine Meinung sagen. Ich habe mal einen Riesenfehler gemacht bei einer Missionskonferenz. Deutsche Leute, also ich 200, ein Afrikaner, ich habe ihn nach vorne geholt, ich sage, hey Friend, was findest du denn so nach 3 Jahren Deutschland gut in deutschen Gemeinden? Ja, sagt er, etwas Zurückhaltung. Ja, gut ist, wenn die sagen, es geht um 10 Uhr los, dann geht es um 10 Uhr los. Und manchmal bekommt man so einen Zettel am Eingang, da steht dann drauf, Begrüßung, 2 Minuten, Zeugnis, 3 Minuten, Lied, 2,5 Minuten, kurze Wortbetrachtung, 3 Minuten, da ist alles so. Und wirklich, das hört um 11.30 Uhr auf. Und dann die Technik. Und dann die Ordnung. Und dann, ne, und ich dachte irgendwann, wann kommt irgendwas Vernünftiges, Geistlicheres, ja, vielleicht. Ich sage, nein, die Theologie, sehr gründlich. Und hat er so ein paar. Dann habe ich die nächste Frage gestellt und dann habe ich gemerkt, das war so nicht okay. Was würdest du denn, Afrikaner, den deutschen Geschwistern raten, worin sie noch wachsen können? Also im Grunde eine Art Kritik sollte er jetzt geben. Er hat sich geziert ohne Ende. Hat sich am Ende trotzdem durchgerungen, er hat eine deutsche Frau. Und sagte dann, naja, ich wünschte mir, dass meine deutschen Geschwister mal ein bisschen mehr Freude in ihrem Glauben zeigen können. Okay? Aber ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte das so nicht machen dürfen, ihn vor 200 Deutsche stellen. Geht nicht. Kollektiv geht gar nicht. Was hätte ich tun können? Helf mir mal. Erster Fall, Lösung. Was hätte ich tun können? Ich will seine Meinung wissen. Was hätte ich tun können? Wir-Kultur. Wir, ne? Nochmal, wir. Was ist in Afrika anders? Mhm. Ja, genau, das wäre nicht so eine direkte Ansprache, dazu sagen, erzähl mal von dir zu Hause, wie laufen eure Gottesdienste ab? Er hat gesagt, naja, wir trommeln. Und das Dankopfer, sagt er dann, ne? Wisst ihr, wie das Dankopfer geht? Vorne eine große Box. Trommeln gehen los, alles ist fröhlich jubilieren und alle stehen auf von ihren Plätzen, machen eine schöne Schlange, Bolognese nennen wir das, glaube ich. Alle gehen hier vorbei, fröhlich klatschend und geben ihr Dankopfer ab. Na, so geht bei uns Dankopfer, das ist afrikanisch. Was hätte ich auch tun können, wenn ich gerne so 3, 4 Antworten gehabt hätte? Was können wir verändern? Ja, noch ein Gedanke. Ja. Also, was ihm nicht recht ist, gewesen ist, war, dass er nun seine individuelle Meinung sagen sollte. So, was muss ich jetzt machen? Entweder oder? Genau, ich könnte sagen, du, pass mal auf, wir treffen uns ja morgen hier wieder, übermorgen. Es wäre so schön, wenn du uns mal sagen würdest, was ihr als afrikanische Gruppe darüber denkt, was vielleicht unsere deutschen Geschwister besser machen können. Ich hätte ihn nach Hause schicken müssen zu seinen afrikanischen Freunden. Sie hätten gemeinsam darüber debattiert und sie hätten mir dann eine Wir-Antwort gegeben, nicht eine Ich-Antwort. Okay? Also frag mal deine Freunde, sprech mal durch. Was würdet ihr uns, kollektiv afrikanisch, kollektiv deutsch, denn für einen Rat geben? Wozu würdet ihr uns ermutigen? Nicht? Also, da habe ich einen Fehler gemacht. Das mache ich dann auch nicht mehr. Der sagt ja gar nicht die Wahrheit. Der lügt ja. Das ist ja eine Heuchelei ohne Ende. Nein, sagt er, ich behandle dich mit Respekt. Darum sage ich dir jetzt nicht, was ich wirklich denke. Können wir damit leben? Schwierig. Also bei uns sagt man die Wahrheit. Nicht? Also ich höre Christen, die sagen, der lügt mich an. Die Erzieher da in diesem Heim, wo wir waren, die sagten, ich frage dieses junge Mädchen, Uma, geht es dir, sagt die Erzieherin. Ja, es geht mir gut. 5 Minuten später sehe ich sie draußen am Eingang heulend ohne Ende und denke mir, der geht's überhaupt nicht gut. Nicht? Da war kein Anruf zwischendurch oder irgendwas. Sie wollte sie nicht belasten. Sie wollte sie nicht beschämen oder hat sich vielleicht auch selber geschämt. Ja? Also von daher ist die Frage des Gesichtes, der Schande, ne? müssen wir lernen hier an der Stelle. Pünktlichkeit, machen wir nochmal so ein kleines Ding, so 5 Minuten. Ne? So. Deutschland ist 5 Minuten vor der Zeit, ist es deutschen Pünktlichkeit, oder? Ja. Orientalisch, ja. Afrikanisch, darf ich auch mal zeigen hier, afrikanisch ist ungefähr so. Halbe Stunde ist immer noch pünktlich. Wäre noch super. Wie hast du es erlebt? Gar nicht. Ja, gar nicht. Was haben wir hier? Also, wir leben monochron. Das heißt für uns, wir haben ganz klar unseren Timetable. Wir sagen, um 9:30 geht das Seminar los. Um 15:15 werden wir essen. Dann haben wir eine Dreiviertelstunde Pause. Ne? Ganz klar. Bam, bam, bam. Monochron. Für uns ist die Zeit wie ein Strahl. Polychron heißt, für uns ist die Zeit wie viele Strahlen. Und wenn ich dann auf dem Weg zu meinem Chef bin und eigentlich jetzt mit dem in 5 Minuten ein Gespräch hätte und ich treffe einen auf der Straße, den ich 2 Monate nicht gesehen habe, dann habe ich die Pflicht, den jetzt zu sprechen, weil ich könnte ihn verletzen, wenn ich an ihm vorübergehe. Die Frage der Ehre. Und dann kam das vor, dass mein Mitarbeiter mich einfach eine halbe Stunde sitzen ließ. Ich rufe an, nix. Hinterher sage ich, hey, was ist los? Er sagte, du, ich traf den, ich konnte da nicht vorbeigehen, ich muss mit dem einen Kaffee trinken. Da pass mal auf. Verstehe ich ja alles. Also so interkulturell kompetent bin ich ja schon. Hast du ein Handy? Habe ich ein Handy? Ich will nicht wieder eine halbe Stunde einfach warten, wo wir beide doch ein Handy haben. Ich kann aber nicht sicher sein, dass er dann in dem Augenblick, wenn er den sieht, auch wirklich anruft. Obwohl er schon seit 20 Jahren mit uns in Deutschland arbeitet. Ich kann nicht sicher sein. Es kann auch völlig anders sein. Ja, und dann musst du dich fragen, kannst du damit leben oder hast du jetzt hier eine persönliche Grenze? Und das will ich einfach am Schluss des Morgens auch sagen. Sowohl in unserem Reden und Kommunizieren, Sprechen, wie auch in der Beziehung, wo vieles sehr überraschend sein kann, wie am Ende auch in der Handlung, haben wir auch unsere Grenzen. Und die haben mit unserer Tradition und unseren Werten zu tun. Und das ist in Ordnung.